1,1 Millionen Menschen leiden an Ernährungsarmut in Österreich. Das kann von leicht bis schwer sein, ja. Also da kann es auch mal sein, man spart nur an der Qualität, aber ist natürlich auch schon ein Signal, es geht sich nicht aus. Und 420.000 Menschen in Österreich leiden an schwerer Ernährungsarmut. Also da ist dann der Kühlschrank tatsächlich leer. Trotzdem im rechtlichen Sinn sind wir Lebensmittelhändler als Tafel. Das heißt, ich habe dieselben Auflagen eigentlich wie Rewe und Spar, was ein Wahnsinn ist.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Heute müsste es eigentlich eher heißen, Essentiell, was nicht auf den Teller kommt. Ich bin da am Gelände des Großgrünmarkts im Gebäude der Tafel Österreich. Frau Gruber, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für Ihre Zeit. Wer oder was ist die Tafel Österreich? Warum braucht es die Tafel?
Ja, vielen Dank für den Besuch. Uns gibt es mittlerweile fast 26 Jahre. Wir retten noch genusstaugliche Lebensmittel vor der Entsorgung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Landwirtschaft bis zur Gemeinschaftsverpflegung und versorgen damit rund 75.000 armutsbetroffene Menschen durch soziale Einrichtungen. Das sind Mutter-Kind-Häuser, Frauenhäuser, Obdachlosenheime, Asyl-WGs. Und helfen damit durch diese Lebensmittelspenden auch Menschen aus der Armut.
Jetzt ist ja gerade sehr aktuell die Teuerungsdebatte, ist auch auf Bundesregierungsebene angekommen und bei den Sozialpartnern. Die kommt alle paar Jahre wieder, aber mir scheint sie jetzt sehr akut und sehr brennend. Also ich glaube, man kommt da nicht mehr zurück von dieser Diskussion. Sie haben gesagt, 75.000 Personen. Wird das dramatisch gerade mehr oder ist das eine konstante Menge?
Also die Personen, die wir versorgen, hat sich in den letzten Jahren auch verdoppelt. Wissen, dass wir vor ein paar Jahren nur in Wien waren, aber selbst in Wien haben sich die Zahlen verdoppelt und dann sind wir in die Bundesländer gegangen und mittlerweile sind es rund 75.000 Personen. Das sind primär armutsbetroffene Personen, also die manifest arm sind. Und diese Zahlen haben sich laut Statistik Austria ebenfalls verdoppelt in den letzten Jahren. Also auf dieses Segment müssen wir ganz, ganz besonders schauen und da ist jeder Cent, den ein Lebensmittel kostet, einfach zu viel. Das heißt, da ist es umso wichtiger, dass die Lebensmittel, so wie wir es tun, auch kostenfrei weitergegeben werden, damit sich die Menschen einfach maximal Dinge ersparen und die drehen jeden Cent um. Also das ist ein bisschen was anderes wie die armutsgefährdete Klientel, die ist gleich geblieben in den letzten Jahren. Ja, da haben auch gewisse Regierungsmaßnahmen gegriffen, aber dieses armutsbetroffene Segment, auf die Menschen müssen wir mehr schauen und das sagen wir auch in der aktuellen Debatte, das ist mehr denn je angesagt, dass wir auf diese Menschen nicht vergessen.
Jetzt gibt es ja gleichzeitig auch das Thema Reduktion von Lebensmittelverschwendung. Auch die Supermärkte machen da einiges. Es ist ein bisschen in der Öffentlichkeit oder in der öffentlichen Diskussion angekommen, dass man Lebensmittel nicht in rauen Mengen kauft und dann wegschmeißt. Supermärkte gehen dadurch anders damit um. Was heißt das für Ihre Spenden oder für die Lebensmittel, die wahrscheinlich Sie sonst bekommen? Also ist das ein Teufelskreis, weil es an allen Ecken und Enden zieht oder... Wie stelle ich mir das vor?
Ja, na, das stimmt schon. Also im Handel sind die Lebensmittelspenden über die letzten Jahre zurückgegangen. Wir sagen, da hat aber auch die Bewusstseinsbildung, die wir seit 26 Jahren tun, natürlich gegriffen und ist natürlich gut, dass man drauf schaut. Wir müssen aber entlang der Wertschöpfungskette drauf schauen. Also natürlich auch die Haushalte, da kommen wir sicher noch dazu, sind da ein Thema. Aber dadurch, dass es im Handel immer weniger Warenspenden geworden sind, haben wir uns sehr früh schon neu orientiert in Richtung Landwirtschaft. Da redet man dann eher von Lebensmittelverlusten, da bleibt was am Acker oder da bleibt was selbst im Lager oder kommt aus dem Handel zurück, weil es nicht schön genug ist, nicht groß genug, nicht. Also diese ganzen Schönheitsnormen, Vermarktungsnormen, die nicht passen. Und da gibt es schon noch sehr, sehr viel Ware und das ist auch diese Ware, die vor allem in den Einrichtungen gefragt ist. Diese gesunde, frische Ernährung, Obst, Gemüse ist so wichtig, gerade bei den Klientinnen, die wir versorgen, die leiden über 50% an chronischen Erkrankungen und da ist die Ernährung so wichtig. Und deswegen haben wir schon sehr früh diese Fühler in die Landwirtschaft ausgestreckt und versuchen auch dieses Segment immer stärker auszubauen. Und da treffen wir uns, denke ich, auch sehr gut mit den Bauern und Bäuerinnen, weil es ja da sehr um die Wertschätzung der heimischen Lebensmittel geht, nicht nur um die gesunde Ernährung, sondern auch um den Wert der Lebensmittel und natürlich auch letztendlich um den Wert der Arbeit der Bäuerinnen und Bauern.
Jetzt war der Ausgangspunkt unseres Kontaktes, dass mich Ihre Mitarbeiterin kontaktiert hat vor kurzem und mir erzählt hat von einer Kampagne, ist das jemand? Jetzt ist die Kampagne an sich für den Podcast nicht das Interessante, aber das Thema dahinter finde ich sehr spannend. Und Sie haben gerade erzählt, Sie arbeiten da mit der Landwirtschaft, also direkt dort, wo Lebensmittel entstehen. Was kann man da überhaupt tun und wie sehr, also was tun Sie konkret und wie sehr merken Sie, dass das fruchtet? Also kann man sagen, man kann Bewusstseinskampagnen machen, Aufklärungsarbeit leisten, das machen viele andere auch zu anderen Themen. Kommt man überhaupt durch mit so einem Thema und wie kann man den Verhalten verändern und was kann ich als Konsumentin tun, nicht nur die Landwirtschaft selbst?
Ja, viele, viele wichtige Fragen und keine einfachen Antworten, weil das ist natürlich ein sehr komplexes Thema und deswegen ist uns auch immer wichtig, verschiedene Zugänge zu dem Thema. Und bei der Kampagne war es uns zum Beispiel sehr wichtig, dass wir uns zusammentun mit einem anderen Verein, dem Ökosozialen Forum Österreich und Europa, weil wir einfach sehen, dass wir auch unterschiedliche Zugänge haben, aber auch unterschiedliche Zielgruppen erreichen. Und damit kommen wir mal aus unserer Bubble raus, aber genauso auch ein ökosoziales Forum und wir können da gemeinsam einmal viel neue Menschen erreichen. Und was wir sehr stark versuchen in dem Projekt, ist, in Dialog zu treten mit der Bevölkerung. Also wir hatten Eventformate schon, so im Fischbowl-Format, wo sich eben auch ja jemand, der auch sagt, er hat Interesse, mit uns mitzudiskutieren, einfach an der Diskussion beteiligen kann, weil es ist natürlich sehr vielschichtig, das Thema. Und es gibt auch 100.000 Möglichkeiten, sage ich mal, wie man auch im Haushalt vermeiden kann, dass Lebensmittel im Müll landen. Und wir versuchen nicht im Rahmen des Projektes, sondern auch darüber hinaus immer sehr viele Lösungen anzubieten und nicht jedes passt für jeden. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ja, ich bin jetzt nicht die große Köchin, dann ist dieses Restelkochen oder Restelrezepte halt wahrscheinlich nicht ganz das Richtige. Aber ja, vielleicht eben Leute, die viel auf Veranstaltungen gehen, wo man immer sagen, naja, da ist es so wichtig, dass man auch einerseits als Veranstalter schaut, wenn was übrig bleibt, kann ich das zum Beispiel weitergeben oder kann ich zum Beispiel, wie in unserem Fall, eine Tafelbox anbieten, dass man sich die Speisen mitnimmt oder sage ich auch selber, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, rechtzeitig vorher ab, wenn ich zum Beispiel es nicht schaffe, hinzugehen, weil sonst wird der Caterer auch entsprechend höhere Portionen oft anrichten, so wie wir es ja alle schon kennen von Veranstaltungen und da blutet einem oft das Herz. Und das sind so kleine Verhaltensänderungen, wo wir sagen, zum Beispiel auch mit einer Tafelbox, wenn ich mir selber was mitnehme dann von einem Buffet, ist das der erste Akt, dass ich ins Tun komme. Und diese Box wandert in den Haushalt, wird dort nochmal in der Familie diskutiert. Das heißt, da gibt es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Maßnahmen, wo ich sage, ja, da kann jeder und jede zum Lebensmittelretter und zur Lebensmittelretterin werden. Und das versuchen wir sehr stark unters Volk zu bringen und zu schauen, ja, welche Maßnahmen passt für wen. Aber natürlich wissen wir, dass so die Hauptgründe im Haushalt, warum Lebensmittel im Müll landen, ist auf der einen Seite oft das Mindesthaltbarkeitsdatum, das falsch interpretiert wird, was wir auch nochmal in der Kampagne aufbereitet haben, aber auch die Lagerung von Lebensmitteln, Obst und Gemüse, wo wird was gelagert, das wird oft falsch verstanden. Und dann halt schon, dass man auch beim Einkauf ja manchmal sich von der Emotion oder vom Hunger leiten lässt, das kennen wir auch alle, ist nicht so gut, wenn man halt hungrig dann einkaufen geht oder ohne Einkaufsliste, dann wird halt auch möglicherweise zu viel gekauft und dazu verleiten natürlich auch gewisse Aktionen und Rabattaktionen, dass man dann viel zu viel hat. Und da ist dann auch eben die Frage, was kann ich noch damit machen, eben entweder selber einfrieren oder halt weiterverarbeiten oder auch eine andere einfache Möglichkeit ist, es gibt in Wien schon sehr, sehr viele Verteiler, das sind so Kühlschränke im öffentlichen Raum, wo ich dann auch sagen kann, ich kann auch da meine überschüssigen Lebensmittel abgeben und dann nimmt sich's wer anderer gratis raus, der es vielleicht brauchen kann oder der einfach hier auch diesen ökologischen Gedanken mitträgt, dass er sagt, ja, jedes Lebensmittel im Müll ist eines zu viel.
Das klingt theoretisch alles wahnsinnig schön und sinnvoll und logisch irgendwie, aber jetzt weiß man ja, dass das eigene Verhalten zu verändern mitunter das Schwierigste ist, was uns passieren kann. Und wir alle wissen in der Theorie, wie man es richtig machen könnte. Ja. Vergleicht das mit dem Thema, weiß ich nicht, Mülltrennung, Pfandflaschen zurückbringen. Also alles das, wo man ein Verhalten, das sehr automatisiert ist, mit mehr Aufwand versehen muss, um es sinnvoll umzusetzen. Man sagt, theoretisch findet man das alle toll, aber wenn es dann ums eigene Verhalten geht, verliert man diese Begeisterung recht rasch. Das, was Sie beschreiben, also von Veranstaltungen sich abzumelden, das würden sich die Veranstalter auch manchmal wünschen wahrscheinlich. Wie sehr bleibt das Theorie oder wie sehr können Sie da sagen, okay, man merkt wirklich, dass man was erreicht, weil man das über einzelne Personen, die man anspricht, dann in deren sozialen Umfeld auch streuen kann? Also wie sehr bleibt das Theorie oder wie sehr kann man da wirklich ein Verhalten verändern und was erreichen? Weil einer allein ist es ja nicht, das macht ja dann die Summe aus vielen einzelnen Maßnahmen aus.
Genau. Also das, was wir schon sehen, ist, wir gehen sehr viel an Schulen und machen auch sehr viel Bewusstseinsbildung dort mit Workshop-Formaten, also wie dem Sensoriklabor. Da lernt man zum Beispiel, wie kann ich beurteilen, ob ein Lebensmittel noch gut ist, indem ich meine eigenen Sinne einsetze. Und hier fragen wir, oder auch bei einer Ausstellung, die wir an Schulen haben, fragen wir die Schülerinnen vorher und nachher. Und da sagen über 60% nachher, sie räumen jetzt den Kühlschrank zu Hause richtig ein. Oder sie singen.
Immer schon funktioniert über die Schulkinder durch zu Hause
genau, aufzubauen. Genau, absolut, absolut. Wir sagen auch, über die Kinder ziehen die Erwachsenen im Haushalt mit, weil das ist diese Multiplikatorinnenrolle. Und das funktioniert zumindest, wenn man hier auch hier diese Vorher-Nachher-Befragungen macht. Und da sehen wir schon eine gute Evidenz, dass da was wirkt. Ähnlich, wir hatten jetzt, was mich selber sehr fasziniert hat, eine Masterarbeit einmal, die sich auch angeschaut hat, unsere ehrenamtlichen Helferinnen. Bei uns docken ja im Jahr über 300 ehrenamtliche Helferinnen an. Wie sehr werden die zu Multiplikatorinnen in ihrem Umfeld? Und auch hier zeigt sich bei der Erhebung, dass sie, wenn sie bei uns aktiv geworden sind, das Thema mit anderen Augen natürlich sehen und auch begreifen und auch die Dimension natürlich feststellen, wie gewaltig das Thema ist. Und dann auch im Haushalt viel achtsamer damit umgehen. Also wir versuchen uns halt dem Thema wirklich immer sehr zu nähern. Ja, was heißt das dann in Richtung Wirkung? Haben wir eine Wirkung mit dem, was wir tun? Weil ja, wir müssen quasi wirklich ins Tun kommen. Und das ist für uns ganz entscheidend, darauf zu schauen und auch zu messen. Ja, lässt sich das messen, diese Wirkung? Weil sonst bleibt es bei der Bewusstseinsbildung, dann kommen wir nicht zur Verhaltensänderung. Aber da haben wir mittlerweile doch eine gute Evidenz, sehen aber ehrlich gesagt auch, dass natürlich interaktive so Workshop-Formate meistens zum Begreifen und zum positiven Erleben, so wie ich erzählt habe, das mit den Sinnen begreifen, ist das Lebensmittel noch gut oder nicht, das hilft dann doch oft noch ein Stückchen mehr, damit so wirklich dieses Aha-Erlebnis kommt. Ah, das Joghurt ist ja noch gut, das schmeckt einfach genauso gut oder vielleicht sogar besser, auch wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Und das sind dann so Aha-Erlebnisse, das nimmt man mit, in den Haushalt, auch in die Familie. Und da sehen wir schon gute Evidenz, dass sich dann wirklich was ändert.
Es ist wahrscheinlich wie oft beim Thema Lebensmittel, man muss Dinge kosten und ausprobieren und nur dann glaubt man an etwas, oder? Ob man etwas, ob einem etwas schmeckt oder ob etwas noch gut ist, das kann ich im Kopf theoretisch gar nicht so verankern, als wenn ich sage, ich verkoste abgelaufene Lebensmittel und falle nicht tot um und es funktioniert, dass ich mir beim nächsten Mal auch darüber traue, etwas zu essen, was vielleicht schon eine Zeit lang abgelaufen ist, oder auf meinen Geruch zu vertrauen, der mir das ja eh meistens intuitiv sagt, ob etwas noch genussfähig ist. Kommen wir mal zurück zum ursprünglichen Tafelthema und zu dieser Teuerung, die da ja auch auf die Lebensmittelverschwendung wirkt, dort vielleicht sogar in einem positiven Sinn, sonst in einem wahrscheinlich sehr negativen Sinn. Wie groß ist die Scham, zur Tafel zu gehen oder sich über die Tafel essen, Lebensmittel zu organisieren, weil man sich im klassischen LEH im Supermarkt nicht leisten kann?
Ja, also die Klientinnen, die wir versorgen, die müssen schon bereit sein, ihren Fuß, sage ich mal, in eine soziale Einrichtung zu setzen. Ja, also das ist natürlich der erste Schritt, wo wir sagen, ja, es ist wichtig, sich frühzeitig Hilfe zu holen. Kann ja sein, eben aus welchen Gründen auch immer mal in die Armut kommt, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Scheidung. Es gibt ja so viele Gründe, dass man dann abdriftet, aber dass man eben diese Hilfe in Anspruch nimmt. Und da sehen wir schon, dass in den sozialen Einrichtungen auch ein sehr niederschwelliger Zugang gelebt wird, dass halt da auch sich die Leute wirklich trauen, auch Hilfe in Anspruch zu nehmen, in die Einrichtung zu gehen. Und wir sehen an den Tagen, wo wir in die Einrichtung Lebensmittel liefern, dass mehr Menschen kommen, weil das Lebensmittel oder auch ein Essen die Leute viel mehr anzieht und das natürlich noch einmal niederschwelliger ist, weil nach dem Motto, ich nehme mir halt mal ein Lebensmittel, aber dann steht vielleicht trotzdem der Sozialarbeiter daneben und kann mit der Person ins Gespräch kommen. Und da ist diese synergistische Wirkung so wichtig, dass man eben auch gemeinsam schaut, wo drückt denn eigentlich der Schuh, dass es nicht nur ein Lebensmittel ist und nach 8 Stunden oder 4 Stunden ist die Person wieder hungrig und dann haben wir ihr eigentlich nicht aus der eigentlichen Not geholfen.
Es wäre also, nur ein Verwalten sonst.
Genau. Und deswegen, das ist so dieses internationale Tafelmodell, was wir in Österreich auch leben, ist, wir arbeiten nur mit Einrichtungen zusammen. Und ja, das ist auch oft eine Überwindung, diesen ersten Schritt in eine Einrichtung zu setzen. Aber die Einrichtungen sind da solche Profis, dass man wirklich sagen kann, ja, das ist sehr, sehr niederschwellig möglich, hier Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und übers Lebensmittel tut man sich den Schritt nochmal leichter, weil ja, dann nehme ich mir halt nur mal ein Lebensmittel mit und vielleicht komme ich dann doch dort in der Einrichtung auch mit jemandem ins Gespräch, weil es gibt ja zum Beispiel auch sehr viele Tagesberatungsstellen, irgendeine Drogensuchtproblematik zum Beispiel, wo man dann halt trotzdem auch die Lebensmittel mal so ein bisschen als Teaser hat, damit man überhaupt den Fuß in die Einrichtung setzt.
Das kann ich nachvollziehen, aber wenn man sagt, es gibt jetzt Gesellschaftsbereiche, die man hört in Österreich immer wieder, dass die Mittelschicht sozusagen so auseinander oder zerbröselt irgendwie. Ja? Mhm. Menschen mit viel Geld bekommen mehr. Ja. Die Mittelschicht orientiert sich eher nach unten und dort kommen dann viele neu dazu, wo es sich nicht mehr ausgeht, Lebensmittel zu kaufen, wo Menschen dabei sind, die sagen, ich kann es nicht hören, wenn man mir sagt, ich muss noch Qualität schauen, weil ich bin froh, wenn ich mir es von der Menge überhaupt leisten kann, etwas zu kochen oder Frühstück zu haben bis zum Monatsende. Wie schaut's dort aus? Also mit dieser neuen Armut, die man da schafft, wenn man sagt, Lebensmittel sind im Verhältnis in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. Mhm. Das scheint so ein bisschen ein neuer Themenkomplex zu sein, finde ich irgendwie. Wie geht's denen damit? Weil da könnte man vorstellen, vielleicht irre ich mich, ich könnte mir vorstellen, dass die Überwindung eine größere ist, wenn man sich selbst woanders sieht.
Ja, also es gibt eine Studie auch seit 2 Jahren von der Gesundheit Österreich GmbH, die sich erstmals auch angeschaut hat, wie viele Menschen leiden denn unter Ernährungsarmut in Österreich. Und der Übergang ist fließend. Sie haben so ein bisschen angesprochen, man kann sich vielleicht nicht mehr die Qualität leisten. Das heißt, da wird eingespart, aber dann irgendwann lasst man Mahlzeiten aus oder schaut halt, wer in der Familie kriegt dann die Mahlzeit. Also dann, dass es wirklich an der Quantität scheitert und dass man dann halt wirklich bis zum Thema Hunger hat. Also das ist ein fließender Übergang. 1,1 Millionen Menschen leiden an Ernährungsarmut in Österreich. Das kann von leicht bis schwer sein, ja. Also da kann es auch mal sein, man spart nur an der Qualität, aber ist natürlich auch schon ein Signal, es geht sich nicht aus. Und 420.000 Menschen in Österreich leiden an schwerer Ernährungsarmut. Also da ist dann der Kühlschrank tatsächlich leer und eben da werden Mahlzeiten ausgelassen und die Zahlen decken sich ganz gut auch mit Statistik Austria-Zahlen zur Armut. Also das ist schon erschütternd und das sind auch
in einem reichen Land wie Österreich, ja, und wo man nicht meinen würde, dass es so eine Thematik überhaupt gibt.
Genau, und da sind doch so 66.000 Kinder und Jugendliche auch drunter. Also das ist natürlich auch hier ein Prozentsatz, der viel zu hoch ist und heißt natürlich auch viele Chancen. Gerechtigkeit.
Gibt es da eine, erkennt man da unter oder Tendenzen zwischen Stadt und also urbaner Bereich und eher ländliche Regionen? Gibt es da Unterschiede? Wie sich das verteilt?
Soweit ich von den Studien weiß, nicht. Also was man schon weiß insgesamt zur Armut, dass zum Beispiel auch in Wien die Armut schon höher ist als auch in den Bundesländern, aber natürlich da treffen sich natürlich viel mehr armutsbetroffene Menschen und viele zieht es natürlich auch in die Stadt. Aber zu der Ernährungsarmut jetzt spezifisch Stadt-Land-Gefälle gibt es hier keine Erhebungen. Insgesamt, wie gesagt, die Zahlen sind erschreckend hoch und ja, in Zeiten wie diesen, wo halt Energie meistens gesetzt ist, die Miete ist gesetzt, dann bleibt halt oft nur das Thema Lebensmittel, wo ich sparen kann. An dem wird halt dann geschraubt und das heißt
war immer
aber
schon so, dass
Gutes.
Man bei den Lebensmitteln am ersten anfangen hat, Preise zu vergleichen und zu reduzieren.
Ja.
Das ist der dynamischste Bereich, offensichtlich bei den Haushaltskosten.
Ja, ja, ja.
Jetzt, wenn man sich anschaut, Sie haben gesagt, Sie kriegen nicht nur von den Supermärkten oder vielleicht von dort immer weniger Lebensmittelspenden, aber ist es nicht eigentlich pervers, dass man sagt, im Supermarkt werden, ich überzeichne jetzt sehr, um es zu vereinfachen, im Supermarkt werden Preise teurer und teurer, bleiben oft Regale voll bis am Abend, man verkauft etwas nicht, um es am nächsten Tag dann an Sie zu spenden und Sie geben es dann an die Menschen aus, die es vorher im Originalschauplatz nicht mehr leisten konnten. Das ist ja absurd, oder?
Hat sich aber auch ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Also seit nämlich auch der Handel selber erkannt hat, dass er noch aus den Überschüssen letztendlich auch ein Geld machen kann. Ja, und natürlich, der Handel ist profitorientiert, das ist auch zu akzeptieren.
Ist ihm nicht vorzuwerfen?
Nein, dahingehend sehen wir in den letzten Jahren eben aus dem Grund schon, dass es immer weniger Warenspenden, die zu uns kommen. Und dafür wird aber zum Teil schon mehr abverkauft. Also es könnte wahrscheinlich immer noch mehr werden. Da gibt es dann diese Kleber, zum Beispiel Lebensmittel sind kostbar, wo auch viele armutsgefährdete Personen schon wissen, sie gehen dann explizit zu der Zeit in den Supermarkt, weil da gibt es eben die günstigere Ware, die aber noch genauso gut ist natürlich. Oder Abverkaufssackerl, Apps, also es gibt ja schon so viel. Und das ist, glaube ich, schon ein gutes Segment, um hier diese Überschüsse an armutsgefährdete Personen weiterzugeben. Und dann müssen die Personen vielleicht gar nicht in den Sozialmarkt, weil dann vielleicht zum Discounter oder zu diesen rabattierten Lebensmitteln gar nicht mehr so viel Unterschied ist. Und dann können sie trotzdem im normalen Supermarkt gehen, was natürlich auch weniger stigmatisierend ist. Und dahingehend ist das schon etwas ein Trend, den wir sehen und der absolut, ja, zu begrüßen ist. Da wird geschaut, dass noch abverkauft wird. Aber dann, wenn was überbleibt, dann sind wir noch immer die, die zur Stelle sind. Und es gibt natürlich auch im Handel neue Themen, zum Beispiel, die wir angehen. Also zum Beispiel das Thema Fleischthema, was viel, viel heikler ist als jetzt Obst und Gemüse, weil Fleisch hat ein Verbrauchsdatum und da muss man wirklich schauen, wird das gekühlt oder tiefgekühlt weitergegeben, wie ist diese ganze Logistik dahinter, die sehr komplex ist. Aber da gibt's noch Themen, wo wir einfach gemeinsam mit dem Handel schauen, wo können wir hier noch ansetzen. Und gerade Fleisch ist auch etwas, was sich viele von den Klientinnen in den Einrichtungen eh nicht leisten können und wo sich dann jeder auch freut. Aber das ist natürlich speziell das Thema und heikler. Aber dahingehend gehen uns auch die Themen für die Zukunft, selbst auch im Handel, noch nicht aus. Und davor, wir haben noch nicht so drüber gesprochen, gibt es natürlich sowohl eben in der Gemeinschaftsverpflegung noch extrem viel Potenzial. Gemeinschaftsverpflegung sind zum Beispiel Betriebsküchen. Da rede ich von dem Schulessen, was täglich überbleibt. Da reden wir von den eben Veranstaltungen. Und das sind oft verarbeitete Speisen, wo so viele Ressourcen schon reingeflossen sind und ganz hochwertige Speisen. Und dieses Segment ist noch immer sehr, sehr groß. Und hier sagen wir auch immer mit Blick auf die Politik, dass es hier einfach bessere Rahmenbedingungen für unsere Arbeit bräuchte, damit wir hier noch mehr Lebensmittel retten können.
Das wäre mein Stichwort oder das wäre meine nächste Frage gewesen. Mehrere Bundesregierungsmitglieder haben sich zu dem Thema jetzt schon geäußert, der Preisteuerung. Und es gibt Ideen, die im Raum stehen. Ich habe das Gefühl, man diskutiert oder man wirft das Thema immer auf, aber passieren tut das nichts. Ich glaube 2024 einen Gipfel, wo nichts rausgekommen ist oder nicht einmal von den Beschlüssen, was umgesetzt wurde. Fragt man Sie jetzt? Also ist der Finanzminister oder ich weiß es nicht, Bundeskanzler, Vizekanzler oder keine Ahnung, wer zu Ihnen gekommen und hat gesagt, setzen wir uns zusammen, was man tun kann, beziehungsweise welche Rahmenbedingungen brauchen Sie denn, weil Sie sagen, Sie bräuchten Rahmenbedingungen, damit Sie leichter agieren können. Was ist es so, dass ich es mir als Konsumentin und nicht Fachfrau auch vorstellen kann?
Ja, also auf der einen Seite bräuchte es bessere rechtliche Rahmenbedingungen, gerade für diese weiterverarbeiteten Speisen, da trauen sich oft die Betreiber von Betriebsküchen nicht drüber, das zu spenden oder auch Veranstalter. Weil was ist, wenn am Ende der Kette jemandem schlecht wird? Das ist immer so dieses Haftungsthema.
Also eine Haftungsfrage?
Ja, und da gibt's aber Haftungsausschlüsse in anderen Ländern, wo ich sage, ja, das funktioniert gut, deswegen wird auch nicht mehr Menschen schlecht von irgendeinem Lebensmittel. Wir sind ja trotzdem im rechtlichen Sinn sind wir Lebensmittelhändler als Tafel. Das heißt, ich habe dieselben Auflagen eigentlich wie Rewe und Spar. was ein Wahnsinn ist. Wir versuchen es natürlich bestmöglich einzuhalten, weil wir sind natürlich als NGO angetreten, Menschen zu helfen und ich will ja niemandem schaden. Also dahingehend haben wir natürlich das ureigenste Interesse, dass Menschen von uns geholfen wird und auch natürlich nur genusstaugliche Lebensmittel weitergegeben werden. Aber dieses Haftungsthema ist, und das sehen wir auch an internationalen Studien, ist eigentlich der große Ansatzpunkt, wo es einfach bessere Rahmenbedingungen bräuchte. Und dann sagen wir halt auch immer, es muss halt, so wie ich am Anfang gesagt habe, auch auf dieses Segment dieser Personen, die sich halt sehr stark vermehrt haben in den letzten Jahren, die wirklich manifestarm sind, stärker geschaut werden. Und hier braucht es einfach natürlich auch gewisse Armutsbekämpfungsmaßnahmen. Aber da müssen wir einfach schauen, dass die Lebensmittel, die da sind, auch zu einem Gutteil für diese Bevölkerungsgruppe zur Verfügung gestellt werden. Und dahingehend schauen wir auch immer, wie kann unsere Arbeit auch erleichtert werden, weil wir sind natürlich ein riesen Logistikunternehmen, wenn man so will. Aber das ist natürlich auch oft komplex und je neuer die Themen werden, umso mehr werden auch die Herausforderungen. Also es wird auch neue Themen wie zum Beispiel Fleisch, da liegt es natürlich dran, wie können wir eine gute Infrastruktur schaffen und da oder dort braucht es dann auch eine finanzielle Unterstützung für diese Logistik. Oder, weil ich vorhin von der Landwirtschaft erzählt habe, da gibt es ganz viel Potenzial noch, eben nur der Bauer sagt halt auch manchmal, er wird uns nicht gratis vom Acker holen, weil er halt auch eine Arbeitszeit dann nochmal hineinsteckt, da ist für ihn oft einfacher, es bleibt am Acker. Und da sagen wir halt auch, wenn man gewisse Aufwandsentschädigungen dann auch den Bauern dafür geben kann, dass er uns noch vom Acker holt oder wascht oder verpackt, ist das eine extrem wertvolle Arbeit. Aber das aus Spenden zu finanzieren, ist für uns dann auch nicht möglich. Aber ich glaube, da gibt es Win-Win-Situationen, wo man das Soziale mit dem Ökologischen sehr gut zusammenbringen könnte. Aber das fehlt uns auch oft in der Politik, dass es meistens so in Silos gesehen wird, das Ökologische und das Soziale. Und gerade
sehr oft dagegen über in Wirklichkeit.
Ja.
Die Arbeiterkammer versus Landwirtschaftskammer ist ja ein altes Spiel. Irgendwie die einen sagen, die Preise müssen runter, die anderen sagen, die Preise müssen rauf.
Ja.
Es ist fast unlösbar. Aber jetzt, wenn es wem gelingt, wahrscheinlich so einer Einrichtung wie Ihnen. Das heißt, der Landwirtschaftsminister wäre auch ein Thema für Sie, oder?
Ja, genau. Da waren wir auch vor kurzem und hatten ein langes Gespräch. Schauen wir mal. Weil gerade natürlich mit dem Landwirtschaftsministerium und dem Thema Wertschätzung für Lebensmittel, da gibt es natürlich sehr viel Schnittmenge mit der Ernährungssicherheit, eben mit der Arbeit der Bäuerinnen, mit der gesunden Ernährung, bis hin zur Bewusstseinsbildung beim Konsumenten. Aber sonst würden wir uns natürlich trotzdem auch von der Politik noch mehr Gehör wünschen. Und oft, wenn ich jetzt das Thema Lebensmittelverschwendung von der ökologischen Seite sehe, ist natürlich ganz wichtig. Ja, wir verschwenden hier ganz viele wertvolle Ressourcen und diese Ressourcenverschwendung ist für 8-10% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Also das hat natürlich eine riesen ökologische Dimension. Aber wenn man dann noch schauen kann, na gut, wer bekämpft Lebensmittelverschwendung adäquat und schlägt noch dazu dann so wie wir die Brücke zum Sozialen, dann kann ich einfach, ja, doppelt Gutes tun und da müssen wir einfach hin, dass man einfach schaut, nicht nur, na gut, wie können wir Lebensmittelverschwendung reduzieren, sondern wie können wir auch trotzdem schauen, es gibt noch genug Überschüsse, auch wenn in manchen Bereichen das zu Recht schon zurückgeht und das gut ist, aber da müssen wir einfach schauen, wie können wir das noch besser mobilisieren und hier diese Brücke schlagen und die Brücke stärken und dann wird einfach auch das Soziale damit mitgestärkt und letztendlich auch diese Ernährungsarmut auch zu einem Stück weit bekämpft. Und das sehen wir halt als Ziel und versuchen halt stärker diesen gesamtheitlichen, ganzheitlichen Blick immer wieder bei der Politik auch anzuregen.
Das bringt mich eh schon, oder das ist eine schöne Überleitung zu meiner letzten Frage. Man müsste sich als Tafel Österreich wahrscheinlich ja wünschen, dass es einen irgendwann einmal nicht mehr braucht. Also Ihr Ziel muss ja eigentlich sein, sich selber wegzurationalisieren durch Ihr Engagement. Was braucht es, um das erreichen zu können?
Ja, also wie gesagt, es gibt einen Bereich, wo schon eine Trendumkehr bei der Lebensmittelverschwendung erreicht ist. Das ist eben der Handel. Und in den anderen Bereichen müssen wir dort noch hin. Also da haben wir noch viel zu tun, aber eine Trendumkehr muss schaffbar sein. Ich glaube, ganz das Thema abzuschaffen wird es wahrscheinlich nicht gelingen, weil da oder dort wird immer was überbleiben. Ja, also so, aber das muss einfach stark noch zurückgehen. Ja, aber dann wird es wahrscheinlich da oder dort immer was geben, auch allein in der Landwirtschaft, wenn es zu viel Ernte gibt. Ja, zum Beispiel, das wird sich nicht so steuern lassen oder auch mit Klimabedingungen muss man schauen. Bei der Armut genauso, da braucht man auch eine Trendumkehr und da ist auch noch viel zu tun. Auch hier mag es aber dann trotzdem immer wieder Personen geben, die dann trotzdem in die Armut natürlich rutschen und die dann ganz konkret, punktuell diese Hilfe brauchen. Aber da müssen wir hin und das ist eigentlich auch in den Sustainable Development Goals eigentlich auch beschrieben. Wir wollen diese Themen halbieren und da sind wir noch ein gutes Stück jetzt weit weg davon und dahingehend wird es uns noch eine Zeit brauchen. Aber natürlich wird man sich's anders wünschen und wir müssen einfach diese Trendumkehr schaffen.
Ein schönes Schlusswort. Danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Danke für das Gespräch.